Herzlich willkommen zum Podcast der Downset Talk Fantasy Football Bundesliga. Heute wieder ich zu hören, das ist langsam schon eine Tradition geworden, aber es hat auch Gründe, werde ich euch nachher noch erzählen. Und an meiner Seite ist der Peter, Albatros 232. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Servus.
Genau, also warum ich wieder hier bin, ich soll Michael erstmal entschuldigen, der hilft momentan im 49ers-Huddle aus. Er ist ja großer 49ers-Fan, da gab es leider einen persönlichen Fall sozusagen und er hilft da einfach aus und macht da momentan den Podcast da dort mit. Und damit er nicht zu viel Stress mit seiner Frau hat und wir ein relativ größeres Team sind, habe ich gesagt, dann übernehme ich das jetzt erstmal. Er versucht aber nächste Woche wieder dabei zu sein und ja, hoffentlich klappt das. Würde mich sehr freuen, wenn er mal wieder dabei ist. Peter, wie war deine Woche? Also, kannst du auch privat erzählen, aber eigentlich meinte ich Fantasy.
privat relativ anstrengend, aber Fantasy-mäßig war sie eigentlich relativ erfolgreich. Also, wenn ich so auf meine Woche gucke, habe ich, glaube ich, so 70-80% meiner Matchups gewonnen.
Das ist ordentlich, ja.
Das lief eigentlich relativ gut, also ziemlich genauso wie in der ersten Woche. Ich habe jetzt, glaube ich, eine Liga, wo ich 1-1 stehe, im Rest stehe ich entweder 2-0 oder 0-2. Was ein bisschen schade ist im Kontext dieses Podcasts, ist natürlich, dass ich in meiner Downset Talk Bundesliga eventuell 0-2 gegangen bin.
Eventuell?
eventuell stehe ich da 0-2, ja, könnte passiert sein. Eventuell habe ich da auch die wenigsten erzielten Punkte. Aber dafür stehe ich in der Engine Room League, in unserer internen Liga vom Orga-Team 2-0, also gleicht sich das vielleicht ein bisschen aus. Und ich bin vorhin nochmal meine Teams da durchgegangen, also einmal in meiner Divisionsliga und einmal in der Engine Room League. Und ich bin eigentlich der Meinung, dass mein Team in der Divisionsliga wesentlich besser ist als das in der Engine Room League. Und da stehe ich 2-0 und in der anderen Liga stehe ich 0-2. Deswegen mache ich mir da noch nicht die großen Gedanken.
Ja, Namen sind manchmal Schall und Rauch anscheinend.
wenn du gegen Derrick Henry spielst, spielst du gegen Derrick Henry.
Ja, dazu kommen wir später auf jeden Fall auch noch zu Derrick Henry. Ihr habt ja schon unter Umständen den Twitter-Post gesehen, da habe ich ihn ja heute mit einem GIF gewürdigt. Eindeutig einer der Gewinner des Spieltags, aber das folgt dann später. Ja, wenn ich auch kurz was erzählen darf.
Wie
liegt's
denn bei dir?
Ja, genau. Ich habe bei beiden verloren, also wenn wir diese beiden Ligen ansprechen, in der Conference League 5, wo ich spiele, habe ich gegen den netten Holt verloren. Ich hätte von Hockenson irgendwie noch 22 Punkte gebraucht, am Ende hat er 16 gemacht. Ja, aber mit 101 Punkt, also da muss man sich auch nicht wundern, wenn man dann mal nicht gewinnt. Und in der Engine Room League, da habe ich von Michael schon genug gehört, also wer Nahi Mainz aufstellt, hat auch nicht verdient zu gewinnen. Das muss ich wohl so akzeptieren. Ich werde die nächste Woche vielleicht wieder aufstellen, um ihm das Gegenteil zu beweisen. Mal gucken. ansonsten in den anderen Ligen läuft es aber tatsächlich immer noch sehr gut. Letzte Woche hatte ich ja gesagt, 3/4 habe ich gewonnen. Jetzt ist es ungefähr ein bisschen mehr als die Hälfte, also ich bin zufrieden. Und habe noch keinen Fantasy Blues, wie man ja so schön sagt. Also können wir fröhlich hier weiter reinstarten. Ich will euch kurz sagen, was wir heute vorhaben. Ihr habt ja letzte Woche schon gehört, dass wir ein bisschen umstrukturiert haben, unseren In-Season-Podcast. Eine Draft-Review machen wir heute natürlich nicht mehr, das haben wir letzte Woche gemacht. Wir starten gleich mit den Waivern. Dann kommt ihr wieder ins Spiel, eure Storylines, also und Fragen kommen dann zu tragen. Wir werden auf jede einzelne wieder eingehen. Hab auch heute extra nochmal geschrieben, dass ihr auch bitte eure Ligen dazu schreiben solltet. Das wäre für nächste Woche richtig gut, weil dann können wir auch einfach nochmal reingucken und ein bisschen genauer eure Teams bzw. die Liga analysieren. Der liebe Sebastian hat das auch gemacht. Der hat mir eine Sprachnachricht eingespielt. Die werde ich dann nachher auch mit hier reinschneiden. Dann als dritten Punkt haben wir noch Fantasy-Fragen, wobei das eigentlich verschwimmt mit den Storylines. Und heute kommt auch das erste Mal, wie läuft es eigentlich in der ... Ich sage jetzt noch nicht, was wir uns angeguckt haben, aber der liebe Peter hat mir Gott sei Dank die Arbeit abgenommen, hat sich heute mal mit einer Liga besonders beschäftigt und wird uns darüber ein bisschen was erzählen. Zum Abschluss dann noch der Tipp der Woche. Sebastian und ich haben uns ja richtig mit Ruhm bekleckert letzte Woche, aber dazu kommen wir dann auch später, inwieweit wir richtig lagen. Ich habe auch mir vorgenommen, ich werde eine Statistik drüber führen, wenn wir unsere Tipps abgeben, wer am Ende der Saison die besten Tipps abgegeben hat und wer den größten Bullshit erzählt hat. So, dann wollen wir auch gleich mit den Waivern starten. Dazu eine Neuerung. Auf unserer Website gibt es jetzt den Spieler, der am meisten, auf den am meisten geboten wurde. kann man sich angucken. Diese Woche, kann ich jetzt schon mal verraten, ist es Elijah Mitchell gewesen mit 779 geboten. Das heißt nicht, dass er 779 mal geclaimed wurde, sondern von allen 1404 Spielern haben 779 ein Gebot für ihn abgegeben. Und man kann auch einsehen, was das Höchstgebot war. In seinem Fall $90. Jetzt habe ich die Spannung schon ein bisschen rausgenommen, aber wir haben noch ein paar andere Spieler, die auch ganz interessante Werte hatten.
Ja. Und bei den $90 geht ein Gruß raus an den guten Lutz, der das wirklich durchgezogen hat und jeder seiner Ligen 90% des Fab für den Elijah Mitchell ausgegeben hat. Ich wollte es nicht glauben, aber dann habe ich nochmal nachgeguckt. Und in der AFC Regionalliga West 3 tatsächlich für $90 Elijah Mitchell zum Lutz. Da
man kann nur hoffen,
setzt dass jemand er, alles auf eine Karte.
Man kann nur hoffen, dass er da auf die richtige Karte setzt. Ich bin ja sehr skeptisch, was das angeht, aber mal sehen. Genau, also, ich habe noch die Werte von Daniel bekommen. Letzte Woche war es ja noch ein bisschen holprig, da haben wir den Durchschnitt aus Sebastians Ligen genommen. Jetzt ist das alles ein bisschen fundierter. Elijah Mitchell wurden insgesamt $4,854 FAB ausgegeben. Eine stolze Summe, oder?
Ja, das ist, wenn ich jetzt mal einfach nur im Kopf ein bisschen überschlage, sind das wahrscheinlich im Schnitt so um die $38 bis $40 oder so, die da in der Liga, für die er in der Liga ungefähr im Schnitt wegging.
Genau.
Das ist schon ein stolzer Preis, ja. Also ich glaube, ich selber habe 20 oder so geboten in die Richtung, habe natürlich nicht bekommen.
Ich war auch unter 20 sogar, aber bin auch nicht böse drum, ehrlich gesagt. Aber Daniel hat mir auch nochmal gesagt, bei den 20 höchsten Geboten in den letzten 7 Tagen, also wir gucken uns immer die letzten 7 Tage an, weil wir einen Recap machen, ist 19 Mal Elijah Mitchell dabei gewesen und einer, jetzt pass auf, ich konnte es gar nicht glauben, war Josh Allen. Wie kannst du das erklären, dass der auf dem Waiver gelandet ist?
Ich kann mir das eigentlich nur so erklären, dass da jemand Upside Fantasy hört und da auf jeden Fall die Takes vom Christian für bare Münze nimmt, weil Josh Allen laut dem Christian ja eventuell ein sehr schlechter Quarterback ist. Und man könnte sagen, er hat jetzt in den ersten 2 Spielen nicht unbedingt das Gegenteil bewiesen, sagen wir es mal so. Also ich glaube, wer Josh Allen gedraftet hat, wahrscheinlich so im Schnitt in der 4., 5. Runde, so in der Richtung, wird jetzt nicht unbedingt zufrieden sein mit dem, was er geliefert hat.
Ja, aber für einen Drop finde ich dann doch...
Für einen Drop ist es auf jeden Fall eine Overreaction, ja, das stimmt, aber es ist zumindest nachvollziehbar oder man kann vermuten, warum ein Josh Allen auf dem Waiver gelandet ist.
Ja, wir wollen jetzt noch ein paar andere Spiele angucken, die in der letzten Woche für viel Fab weggingen. Ich suche mir mal als erstes aus, weil das ja dein so ein bisschen unser konträrer Part ist. Mark Ingram. Für ihn wurden insgesamt $764 ausgegeben. Leider können wir erst ab nächster Woche genau sagen, wie viel Mal das auch war, damit wir den Durchschnittspreis auch haben. Das haben wir diese Woche noch nicht hinbekommen, aber wir werden jede Woche stetig besser. Ich verspreche es euch. Also $764. Insgesamt, also wahrscheinlich würde ich jetzt so sagen, zwischen $10 und $20 wurden da geboten. Ich habe ihn auch in der Bundesliga genommen, weil ich einfach, ja, ich brauche einfach noch einen Running Back, das ist halt mein
Weil Problem. Du sehr verzweifelt bist.
So kann man es sagen. Also ich würde natürlich auch, ja, sag mal ein paar Namen, die man auf jeden Fall vor Mark Ingram haben sollte. Wobei ich ihn auch lieber als, ich habe auch mehr auf ihn geboten als auf Elijah Mitchell, bin ich ganz ehrlich. Also ich habe lieber Mark Ingram als Elijah Mitchell, ja.
Also um da vielleicht nochmal ein bisschen den Michael auf die Palme zu kriegen, ich hätte auf jeden Fall auch Nyheim Hines sehr viel lieber als Mark Ingram.
Ich auch.
Ich glaube, das sieht der Michael wahrscheinlich wieder ein bisschen anders. Aber ich hätte sogar bei den Texans, glaube ich, lieber David Johnson als Mark Ingram. Auch wenn der jetzt in der ersten Woche seine 26 Touches hatte. Ich glaube, damit hat niemand gerechnet bei Mark Ingram. Da hat er seine 15 Fantasy-Punkte gemacht. Das war schon echt okay, von daher kann ich nachvollziehen, warum man den gewavert hat, aber für mich sind diese $764 Fab zu viel. Also ich hätte für kein Geld der Welt dann Mark Ingram aufgenommen, weil wenn man sich das anguckt, ich glaube in der ersten Woche hat er 3 Yards per Carry, in der zweiten Woche sind es jetzt noch weniger als 3 Yards per Carry und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass die Texans weiterhin so positiv überraschen, wie jetzt in den ersten 2 Spielen. Also gegen Jacksonville war das ja ganz extrem, dass sie das komplett dominiert haben und dann von vorne einfach runtergelaufen sind, deswegen hat er auch so viele Carries gehabt. Aber die werden immer weiter von hinten kommen, jetzt ohne dass Tyrod Taylor noch da ist. Ich glaube, der fällt jetzt mal mindestens 4 Wochen aus in die Richtung mit seinem Oberschenkel. Ich glaube nicht, dass sie da mit dem Rookie Davis Mills irgendwas reißen. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie da Deshaun Watson zurückholen. Deswegen
Gegenargument.
Seh ich da ein Problem.
Also ich bin wirklich auch kein Ingram-Fan. Nicht, dass hier irgendwelche falschen Sachen aufkommen. Gegenargument ist aber jetzt, dadurch, dass Tyrod Taylor ausfällt, man sieht es ganz oft, dass bei unerfahrenen Rookie-Quarterbacks, die auch nicht unbedingt mit dem größten Talent vielleicht gesegnet sind, dann doch vermehrt aufs Laufspiel gesetzt wird. Könnte ein Argument für ihn auch sein. Ne? Also, oder was sagst du dazu?
Also wenn ich jetzt mal meine Schüler zu Rate ziehen würde und würde fragen, hier, wir haben einen Running Back, der läuft 3 Yards pro Carry und wir brauchen 3 Versuche, in denen wir 10 Yards überwinden müssen, dann passt das irgendwie nicht zusammen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die da mit dem Laufspiel von Mark Ingram irgendwie erfolgreich sind. Und ja, spätestens wenn du dann wahrscheinlich im zweiten Viertel mit 2 Touchdowns zurückliegst, dann musst du automatisch vielleicht mal werfen. Und dann läufst du nicht mehr mit Mark Ingram deine 20 Versuche oder so. Der wird weiterhin seine 10, 15 Touches auf jeden Fall haben, aber der hat einfach auch keinen Wert im Receiving Game. Da gibt's andere, da setzen sie Lindsay ein und vor allen Dingen David Johnson. Und von daher bin ich da komplett raus bei Mark Ingram.
Ja, für mich auch ganz, also für mich persönlich ist Philip Lindsay der beste Running Back, der da rumläuft. Die Texans sehen das anscheinend momentan noch nicht so. Ich sehe den im Receiving und im Rushing eigentlich vor jedem der anderen, bin ich ganz ehrlich.
Ja, Philip Lindsay wird ja sowieso schon die letzten Jahre disrespected, also von daher.
Gut, die NFL mag ihn nicht. Kommen wir mal zu 2 Spielern, die die dann doch richtig gut abgeliefert haben, auch die ersten beiden Wochen und immer noch auf dem Waiver waren nach Woche 1. Und das ist zum einen Sterling Shepard. Für ihn wurden $299 insgesamt in der Liga ausgegeben. Also die finde ich gerechtfertigt. Also ich habe auch überall, wo er noch auf dem Waiver war, hatte ich für ihn geboten, habe ihn noch 2 Mal bekommen und er hat im Thursday Night Game ja direkt wieder abgeliefert, 13 Punkte gemacht. Ich glaube, da kann man sich nicht beschweren, oder?
Auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist einer der Waiver-Pickups, die ich auch versucht habe zu machen. Also da war ich auch relativ mit viel Fab dann immer committed. Also 10-20% habe ich schon auf den geboten. Und einfach, wenn man sich anguckt, was der für ein Volume kriegt. Also er hat jetzt einmal 9 Targets gekriegt, einmal 10 Targets. Und es sieht einfach so aus, dass der wirklich jeden Snap auf dem Feld steht. Und es scheint mit Daniel Jones wirklich gut zu klappen. Und ich kann mir nicht vorstellen, was da jetzt groß in den nächsten Wochen dazwischen kommen soll, dass er nicht weiter seine 10 Targets sieht und dann zumindest konstanten Floor von seinen 10 Punkten vermutlich hat und immer auch durchaus Upside, mal 20 Punkte zu machen, wenn er einen Touchdown fängt. Also von daher für mich ein ziemlicher No-Brainer, den aufzunehmen. Und den würde ich auch jederzeit ohne irgendein schlechtes Gewissen mindestens mal auf die Flex packen, vielleicht sogar auf den Wide Receiver 2 Posten.
Genau, je nachdem, haben wir letzte Woche angesprochen, wann er spielt. Sowieso dann auf den Wide Receiver 1, 2 Posten.
Genau,
ja. Aber es geht jetzt einfach um die Einordnung, wo wir ihn in den Wide Receiver Bereich sehen. Und da ist er eher ein Flex-Spieler, weil er, sagen wir mal, ab Wide Receiver 30 ungefähr oder 25 einzuordnen ist. Genau, bei Wide Receiver und Running Backs, wenn wir da Waiver Claims machen, ich weiß nicht, ob du das auch so siehst, dann versuche ich natürlich Leute zu bekommen, die ich nicht direkt nach 1-2 Wochen wieder droppen will, sondern das sollen Leute sein, die ich auch jede Woche zur Not auf die Flex stellen kann oder zumindest im Kader behalten kann, falls Bye-Weeks kommen oder solche Sachen. Siehst du das genauso?
Grundsätzlich ja, anders ist es, wenn wir dann wirklich zu den Bye-Weeks kommen und ich wirklich halt nur für die eine Woche da jetzt einen Spot-Starter brauche, dann kann ich da auch gern mal jetzt einfach, weiß ich nicht, Saquon Barkley fällt mal wieder eine Woche aus spontan, dann hole ich mir für die eine Woche sehr gern auch einen Devonta Booker?
Ja.
Devonta heißt er, glaube ich.
Genau.
Und lass den da gerne die eine Woche starten und stoßt den danach auch.
Aber da wird man auch nicht so viel Dollar ausgeben, ne?
Nee. Also je nachdem, weiß ich nicht. Also wenn du natürlich selber der Saquon Barkley Owner bist und der sich verletzt hat, dann könnte es natürlich auch sein, dass ich da relativ viel für ausgebe.
Das stimmt. Aber wo man dann doch mal guckt, ob man jede Woche vielleicht jemand Neues nimmt, das sind ja bei uns die Tight Ends. Die werden ja oft gestreamt und da kristallisiert sich gerade einer raus, der vielleicht doch zu dem Every-Week-Starter werden könnte und das ist niemand Geringeres als unser Gronk, Rob Gronkowski. Der ist immer noch nach Week 1 auf dem Waiver anscheinend gewesen. Insgesamt wurden $312 ausgegeben. Für mich, das mache ich am Ende, für mich erstmal ein guter Pickup. Also ich meine, er hat in Woche 2 wieder 2 Touchdowns gemacht, natürlich gegen eine bärenstarke Atlanta-Defense. Das ist natürlich auch super schwer gewesen, aber aber ich sag's jetzt doch vorweg, also für mich ist er jetzt trotzdem ein Sell-High-Kandidat, also den würde ich jetzt versuchen, so toll wie möglich zu verkaufen und ich suche mir dann trotzdem nochmal andere Streaming-Optionen jede Woche, weil ich glaube, andere Leute sehen ihn dann doch eher als Every-Week-Starter als ich und ich nehme dann lieber den Value auf Wide Receiver Running Back mit.
Ja, also ich würde ihn tatsächlich sogar auch jetzt momentan als Every Week Starter sehen. Also als vielleicht einer von 6, 7, 8 Tight Ends. Ich habe es vor der Saison eigentlich wirklich nicht gedacht, dass er nochmal so fit aussieht auch. Also ich habe gerade den Season Opener gegen Dallas habe ich mir komplett angeguckt und da sah jetzt im Vergleich zur letzten Saison schon deutlich spritziger aus. Also das muss man schon sagen. Der sah jetzt nicht so aus, als wenn er gerade wieder irgendwie aus der Rente zurückkam und erstmal wieder Football sich an die Geschwindigkeit gewöhnen muss, sondern es sah wirklich eigentlich wieder ziemlich gut aus. Jetzt muss man natürlich sagen, von der ersten auf die zweite Woche hatte fast nur noch die Hälfte der Targets gekriegt, hat natürlich trotzdem seine 2 Touchdowns gemacht. Man darf jetzt natürlich nicht mit der Erwartung rangehen, dass er jetzt irgendwie im Schnitt seine 2 Touchdowns macht und am Ende der Saison mit, weiß nicht, was, wo kommt er dann raus, 34 Touchdowns steht. Das, glaube ich, ist jedem klar, dass das nicht so sein wird. Aber einen Touchdown hat er immer drin. Und ich glaube, den hat er auch regelmäßiger drin als ein großer Teil der anderen Tight Ends. Und von daher macht ihn das für mich auf Tight End schon zu einem Every-Week-Starter. Einfach nur, weil die Upside für einen Touchdown einfach riesengroß ist.
Trotzdem habe ich halt lieber Tight Ends, die mehr Targets bekommen. Also Rob Gronkowski hat jetzt 5 Targets gehabt. Letzte Woche, davor die Woche 8 Targets, das war gut. Also wenn er dieses Baseline behält, ist super. Aber bei 5 Targets bist du halt auch auf den Touchdown angewiesen, damit dein Tight End richtig punktet.
Oder auf jeden Fall, halt aber wenn
5 Targets 100 Yards, aber das ist...
Ja gut, dann ist es wahrscheinlich kein Tight End.
Ja, genau.
Aber wen hättest du denn auf Tight End lieber? Also ich gehe mal davon aus, Travis Kelce, Waller, Hockenson. Das wären jetzt so die Top 3, würde ich jetzt mal sagen, richtig, nach den ersten 2 Wochen. Wie sieht's aus mit Kittel?
Vertraue ich immer noch, also auch wenn das jetzt noch nicht so gut war, würde ich einen Rob Gronkowski abgeben für den George Kittle, ohne Zweifel. Mhm.
Das würde ich auch machen.
Ja. Auch Mark Andrews würde ich noch nicht abschreiben. Aber dann kommst du halt wirklich ins Streaming-Spiel. Und ich traue der ganzen Sache mit Rob eigentlich nicht. Also das ist halt das Einzige, warum... Und ich glaube, du kriegst nirgendwann ist auch schön. Niemals wieder so viel wie jetzt für ihn. Na klar, es kann nach hinten losgehen und der macht nächste Woche wieder 2 Touchdowns, dann hättest du noch mehr wahrscheinlich bekommen. Aber ja, das Gamble würde ich dann einfach eingehen. Also
ich sag mal, du hast doch auf jeden Fall recht. Also wenn du ihn verkaufen willst, dann jetzt. Also ja. Ich kann mir nicht, also wenn er jetzt nächste Woche nochmal 2 Touchdowns macht, dann vielleicht kannst du ihn nächste Woche immer noch verkaufen.
Genau.
Aber wenn du ihn verkaufen willst, dann sell high jetzt auf jeden Fall. Aber ich finde, es ist kein Muss.
Einer, der auch... Der ist für $55 insgesamt weggegangen, also wahrscheinlich waren das 2 Waiver-Claims oder sowas in der ganzen Liga, ist Mike Williams. Richtig gut abgeliefert, scheint in der Chargers-Offense richtig angekommen zu sein, mit Keenan Allen richtige Playmaker. Und also wenn ich jetzt Mike Williams für einen Rob Gronkowski kriegen würde, würde ich sofort sagen, ja, mache ich. Also das.
Ja, das würde ich auch auf jeden Fall machen, aber Mike Williams auf dem Waiver, ich glaube, da hätte ich auch... Ich glaube, der hätte
vielleicht auch nur ein
meines Waivers geboten. Ja, also
das kann sein.
Da hätte ich, glaube ich, alles drauf gesetzt. Also unabhängig davon, dass der in der Liga, wo ich gespielt hätte, nicht auf dem Waiver gewesen wäre, weil ich den auf jeden Fall gedraftet hätte.
Das stimmt. Ja.
Aber da, also da hat man vielleicht sogar eine geteilte 1 oder eine 1B von den Chargers, High Power Offense, der jetzt, glaube ich, auch 2-stellige Targets jeweils gesehen. Sieht ja nicht mehr so aus, als wenn das so ist wie jetzt im letzten Jahr, dass es nur Boom- oder Bust-Wochen sind, sondern dass er vielleicht auch echt ziemlich zuverlässig produzieren kann. Also von daher, Mike Williams, absolut guter Mann.
Wir müssen dringend nächste Woche hinbekommen, dass wir wissen, wie der Durchschnitt dieser Verteilung war.
Auf jeden Fall.
Damit wir sehen, für wie viel im Durchschnitt auch wirklich wegging. Einen letzten will ich noch ansprechen, weil der wurde natürlich nach der ersten Woche auch richtig oft aufgenommen. Auch ein Streaming-Player, das heißt auf der Quarterback-Position in diesem Fall. Es ist Jameis Winston. Der natürlich eine bombastische Week 1 hatte.
Wap, wap,
ja, stimmt, wir brauchen noch so einen Soundbar, wo ich so Geräusche. Wobei, nein, auch ein bisschen albern, egal. Aber insgesamt sind 248 Fab-Dollar letzte Woche dafür rausgegangen. Also es kann nicht nur in einer Liga gewesen sein, dass er aufgenommen wurde. Aber ist halt so ein typischer Spieler, der wahrscheinlich, wenn man Quarterback streamt, dann holt man sich für 2, 3 bis vielleicht maximal mal $8 am Wochenende, in der Woche einen Quarterback, um für die nächsten 1, 2 Wochen vielleicht wieder ausgesorgt zu haben, je nachdem, welche Matchups er hat. Ja, von Jameis Winston hat man natürlich viel erwartet, jetzt für Woche 2 und es hat... Ach,
man wirklich, hat auch sehr viel bekommen.
Ja, viel Frust auf jeden Fall. ich habe also ihn auch in einer Liga jetzt wieder weggestreamt sozusagen und habe mir dafür Sam Darnold geholt. Ich hoffe, damit bin ich auf längere Sicht ein bisschen safer unterwegs.
Ja, das wollte ich gerade auch ansprechen. Also da würde mich tatsächlich die Statistik interessieren, wie viele Leute, die ihn gewavert hatten, jetzt vor der Woche 2, ja, haben ihn auch direkt am Dienstag wieder
auf das Waiver geschickt. Das kriegen wir raus.
Das kriegen wir raus. Also, das wäre schon interessant zu sehen, weil ich glaube, das sind bestimmt 90%. Also.
Aber eigentlich ist es genau das, was man von Jameis Winston erwarten konnte. Ich meine, wenn im Lexikon Boomer Bust steht, dann ist ein Bild von ihm dahinter, glaube ich. Das ist alles und nichts möglich, jede Woche aufs Neue. Also, ja, aber vielleicht hat er auch, ich meine, er hat in der ersten Woche ja auch Punkte für 2 gemacht, also dann hätte man ihn eigentlich auch behalten können und auf Woche 3 wieder hoffen können.
Das stimmt, aber das ist auch, also da konnte man jetzt auch nicht unbedingt mit rechnen, dass jetzt die Saints in der ersten Woche Green Bay komplett an die Wand spielen und dann gegen Carolina,
ja, das stimmt,
komplett untergehen. Also ich weiß nicht, wer das irgendwie prophezeien soll, da bin ich, also meine Expertise reicht dazu nicht aus.
Also. Da gebe ich dir recht, bei mir ebenfalls nicht. gut, damit wollen wir die Waiver für heute mal abschließen. Also diesen Part werden wir jede Woche übernehmen. Ich glaube, das ist auch für euch ganz interessant, um mal zu sehen, wer überhaupt so als Target jede Woche da ist, wer auch wegging. Und dann nächste Woche hoffentlich auch für wie viel in jeder Liga, dass wir das besser ausklamüsern können. Da geloben wir Besserung. Wir kommen zum nächsten Part und das ist der Part Storytime. Also jetzt kommt ihr ins Spiel. Es haben wieder einige Nachrichten uns erreicht. Ich würde einfach mal auf Twitter anfangen mit @germantexan83. Da geht es genau um den Spieler, den ich auch als GIF mit bei Twitter geschickt hatte, um Derrick Henry. Er berichtet, Derrick Henry und trotzdem verloren. Wie viele Teams ligenweit gab es, die das geschafft haben? So, das war natürlich, da musste ich Daniel heute Morgen noch schreiben, das musste er schnell rausfinden, damit wir das heute in der Aufnahme auch sagen können. Und es sind 22 Teams, die es ligaweit nicht geschafft haben, mit Derrick Henry zu gewinnen. Also jedes fünfte Team ungefähr hat mit Derrick Henry verloren. Ich hätte gedacht, das ist wesentlich weniger. Ich meine, er hat über 40 Punkte gemacht. Da muss schon einiges anderes schiefgelaufen sein in der Aufstellung oder...
Ja, vielleicht hatten sie Jameis Winston auf Quarterback.
Genau, den German Texan habe ich dann auch direkt noch gefragt auf Twitter, ob er den Rest seines Teams mal uns mitteilen kann. Ich lese das mal vor, dann kannst du ja mal sagen, woran es vielleicht gehakt hat. Also auf Quarterback hatte er Matthew Stafford. Dann war weiterer Bestandteil Joe Mixon, Kenny Golladay, Christian Kirk, Kyle Pitts, Amari Cooper und dann als Kicker Tyler Bass und als Defense die 49ers Defense. Achso, der beste Bankspieler, hat er noch dazu geschrieben, war Rondell Moore. Also, damit man auch sieht, was er noch hätte nachlegen können, sozusagen.
Ja, gut, aber wenn ich die Option auf Wide Receiver da höre, dann hätte ich auch einen Rondell Moore vor der Woche nicht aufgestellt. Also, da lief auf jeden Fall in der Evaluation vor der Woche nichts falsch. Ich meine, ein Amari Cooper, wie viele Punkte hat er in der ersten Woche gemacht? Auch über 30, glaube ich.
Na, 2 Touchdowns. Dafür jetzt
in der Woche... irgendwie unter 5 wahrscheinlich, also komplett nicht da gewesen, genauso wie irgendwie das komplette Passspiel von den Dallas Cowboys, die sind ja irgendwie alles in Grund und Boden gelaufen mit Pollard und Sieg. Und wer war noch auf Wide Receiver? Ich glaube, Kenny Golladay hat jetzt auch nicht unbedingt grandios performt und Joe Mixon auch im Vergleich zur ersten Woche einen kleinen Stinker hingelegt mit 7-8 Punkten.
Christian Kirk hat er auch noch gehabt.
Ja, Christian Kirk, da hätte ich vielleicht sogar wirklich Rondell Moore aufgestellt. Also, aber ja, gut, Christian Kirk war wahrscheinlich auch bei den Waivern dabei.
Gehe ich mal von aus. Können wir auch noch mal kurz sagen, Christian Kirk war der drittmeist, also für den insgesamt am drittmeisten ausgegeben wurde mit $584 letzte Woche. Da haben viele ihn wahrscheinlich aufgenommen und auch aufgestellt aufgrund der Week-One-Leistung. Ja.
Ich finde es allgemein schwierig in Arizona. Also ich meine, Kyler Murray sieht echt richtig gut aus, das muss man schon sagen. Also deswegen eigentlich würde da gelten, man will irgendwie von den Wide Receivern und auch wenn die Tight Ends hätten, gerne da irgendwelche Waffen haben und würde sie aufstellen, aber sie haben halt leider zu viele, meiner Ansicht nach. Also es gibt die Andre Hopkins, die klare Eins ist ja, ich meine, war auch vor dem Draft ja dein Wide Receiver Nummer 1, wenn ich mich richtig erinnere.
So ist es.
Und danach springt da aber halt Rondell Moore, Christian Kirk und AJ Green rum. Und um da irgendwie mit einem guten Gewissen einen jede Woche aufzustellen, da fehlt mir das Vertrauen. Also da wüsste ich jetzt nicht, wer da Woche für Woche die meisten Punkte holt. Also wenn ich mich da entscheiden müsste, wen ich von denen auf dem Roster haben wollen würde, würde ich mich für Rondell Moore entscheiden, weil er einfach das Upside da ist, dass da seine Rolle jetzt immer größer wird und er irgendwie schon die klare 2 sein kann. Und ich meine, was der individuell da abgerissen hat, war schon relativ grandios. Von daher, das wäre so ein Upside-Pick, den man sich mal auf die Bank setzt und da auch behält. Aber die anderen beiden, AJ Green und Christian Kirk, da will ich auch keine Shares eigentlich haben.
Andy Isabella?
Ja.
Okay, so viel dazu.
Machen wir jetzt die Andy Isabella Story auf oder holen wir uns auch noch auf Running Back dann Ino Benjamin und dann, dann kannst du die in der Best-of-Three-Knockout-Liga ausstellen. So ist
es. Aber das muss man auch noch sagen, Peter und ich haben ja noch was vor. Wir müssen euch ja noch weitere Formate vorstellen. Das wird jetzt wahrscheinlich in den Herbstferien kommen. Wir sind ja beide im Schuldienst tätig. Und da haben wir
ja, komischerweise ist die Schule anstrengend. Genau.
So, jetzt haben wir doch noch was Privates dazugebracht. Egal.
Ja, ist okay.
Wir bleiben bei Twitter. @steff85ahn, ich gehe davon aus, er heißt Stefan, hat geschrieben, konnte mein sicher geglaubtes Matchup gegen Henry, es geht wieder um Derrick Henry, gerade so gewinnen und das quasi ohne Running Backs. So, damit hat er uns seinen Kader noch per Twitter geschickt. Jetzt muss ich einmal kurz da reingehen. Du kannst die Zeit mal schnell überbrücken.
Ich mache genau das Gleiche, was du auch gerade tust.
Ah, hätte man das vorher schon mal aufgemacht, ne? Wäre natürlich klüger gewesen.
So, ich habe es jetzt schneller gefunden als du, Dominik.
Sehr gut.
Und zwar, er hatte auf Quarterback Tom Brady und auf Running Backs, was er gesagt hat, quasi ohne Running Backs mit Fournette und Jonathan Taylor, beide unter 10 Punkte. Dafür dann aber natürlich auf Wide Receiver Tyler Lockett, Chris Godwin und dann auf Tight End Travis Kelce und interessanterweise auf der Flex noch einen zweiten Tight End mit Rob Gronkowski. Und man muss natürlich auch noch dazu sagen, was ihn wahrscheinlich das Matchup auch grundsätzlich noch gerettet hat, war die Patriots Defense, die mit dem armen Zach Wilson gemacht hat, was sie wollte und in unserem Scoring 19 Punkte abgerissen hat.
Ich würde auch sagen, dass der Rest von seinem Gegner ihm auch so ein bisschen das Matchup gerettet hat. Also,
ja klar, gut, Laviska Shenault mit 0,7 Punkten, genau, ist natürlich schon hart.
Von Darren Waller hat man wahrscheinlich auch ein bisschen mehr erwartet nach Woche 1 mit 9 Punkten, aber das wird so zwischen 9 und 12 Punkten, das wird wahrscheinlich die Baseline sein von Waller, wenn er keine Touchdowns macht, gehe ich mal davon aus, weil er kriegt einfach genug Targets. Hat jetzt auch 5 Reception bei 7 Targets gehabt, 65 Yards, sind halt dann 9 Punkte.
Ich glaube, viel weniger Targets als 7 wird er niemals sehen.
Genau, das also, denke ich halt auch. Also man kann da eigentlich, ja, also man muss eigentlich von einer zweistelligen Punktzahl bei Darren Waller ausgehen. Ja, aber ansonsten, also da haben seine anderen Spieler einfach gut performt, muss man sagen. Ne? Also da kann man halt dann auch, wenn man in der Breite gut aufgestellt ist, auch mal so einen Spitzenkandidat wie Derrick Henry, der dann beim Gegner ist, auch mal ausgleichen und dann trotzdem besiegen.
Genau, man muss auch sagen, also mit 154 Punkten zu 148 Punkten gewonnen, das waren schon beides dann Leistungen, die es durchaus verdient hätten, da einen Sieg zu holen. Also,
ja, also
auch bitter für denjenigen, der da mit 148 Punkten
die uns hättet ihr beide
Miete geschlagen. Gezogen hat. Ja, nicht mal knapp.
Ja, auch nicht. Ja, auf jeden Fall Glückwunsch. Stefan Brady heißt er bei Sleeper. Ja. Mal gucken, wie es die nächsten Wochen bei dir weitergeht. Weiter geht's mit Wave Samu. Er beschreibt, mit 1,5 Punkten Abstand verloren, mit Tony Pollard und Gronk auf der Bank. Ja, ich hatte auch da nochmal nach der Liga gefragt, da ich gerne das Team nochmal geschaut hätte. Leider habe ich es bis jetzt nicht bekommen. Wahrscheinlich, so wie es immer ist, bekommt es gerade während der Aufnahme die Antwort, aber das können wir jetzt leider nicht mehr verwerten. Aber
ja, hier steht die CFFC, Regionalliga
C2. Hat er jetzt tatsächlich geschrieben. welche CFFC? Ah, da komme ich nicht rein.
Regionalliga Süd 2.
Bist du
da? Nee, ich komme da auch nicht rein. Nee.
Okay, dann müssen wir uns dafür entschuldigen, ansonsten hätten wir gerne unsere anderen Conference Commissioners gefragt, dass sie uns eine.
Aber das ist auch wieder eine Geschichte, also mit Gronkowski und Tony Pollard auf der Bank. Also Gronkowski auf der Bank, dann wirst du einen Tight End gehabt haben, der eine sichere Production einfach hat. Also wahrscheinlich einen der Top 4 Tight Ends und dann ist das von der Evaluation auch völlig richtig. Und einen Tony Pollard aufzustellen auf Running Back ist. Also ich weiß nicht, wie viele Leute das vor der Woche gemacht hätten. Das kann man eigentlich normalerweise nicht tun. Normalerweise hat man 2 Running Backs mindestens, die man da eher aufstellt. Und wenn man dann da halt vielleicht einen Jonathan Taylor hat, der dann in der einen Woche nur 5 Punkte holt, dann ist das so, das muss man akzeptieren und man stellt ihn nächste Woche trotzdem wieder auf und hofft, dass er es nicht nochmal macht.
Genau, also das auch zu dir und auch zu German Texan 83, den wir vorhin am Anfang schon hatten, ihr habt da im Endeffekt nicht viel falsch gemacht. Also man muss dann halt auch einfach dazu stehen. Wenn ich jetzt sage, hier, ich finde den diese Woche besser, klar kann man im Nachhinein immer sagen, ja, es wäre andersrum klüger gewesen, aber so gehen wir ja nicht an die Sache ran. Wir stellen ja so gut wie möglich auf, wie wir in dem Moment denken, dass es für uns das Beste ist. Und ja, also ich hätte auch keinen Tony Pollard aufgestellt. Ich glaube, so schlecht kann der Draft nicht gelaufen sein, dass man nach Woche 2 keine vermeintlich besseren 2 Running Backs hat. Ne?
Und naja, also ich habe von Leuten gehört, die Nyheim Hines aufgestellt haben. Also von daher.
Ja, aber mit voller Überzeugung. Es ist ja.
Das macht's nicht besser.
Ah, ja, ja. Wir müssen eine Bonusfolge Nyheim Hines machen. Okay, bevor es hier schlimmer ausartet, gehen wir weiter. Wir haben einen ganz prominenten Twitterer bekommen, Tweet bekommen, so heißt es, ne?
Ja, mit einer ganz mysteriösen Message.
Ja, dazu hat der liebe Lukas auch sich noch gleich gemeldet. Aber erstmal die Nachricht, und zwar ist es PinkPanther1, also PinkPanther auf Twitter. Das ist, soweit ich das weiß, von Christoph Kröger der Cousin. War das so? Oder Bruder? Auf jeden Fall Verwandter von Christoph
War auf Kröger. Jeden Fall letztes Jahr in der Bundesliga und auch in der Show zum Draft auf YouTube auf jeden Fall prominent und hat immer mal seine Kommentare abgegeben zu seinem Draft. Daran genau, kann so. Ich mich erinnern auf jeden Fall.
Und dieses Aber, Jahr war er auch komplett beim Draft dabei und hat mit kommentiert von der Hörerliga, glaube ich. Egal. Ja, er hat geschrieben, also in der zweiten Bundesliga, da spielt er nämlich, hat Lukas Martin, Lulu Martin auf Sleeper als Kommi, er ist halt in unserem Commissioner-Team auch, über Nacht durch eine Stat Correction doch noch gewonnen. Mysteriös, schreibt er noch dazu. soll ich erst das vorlesen, was Lukas mir geschrieben hat, oder willst du vorher noch was dazu sagen?
Nee, mach ruhig direkt. Mach ruhig
vielleicht,
direkt.
Vielleicht kannst du ganz kurz aktuell, wie sagt man?
Erklären, was die
Stat Correction sind. Allgemein mal sagen, was... wieso da noch eine Niederlage zustande kommen kann oder einen Sieg.
Also allgemein gilt, dass das so mit die schönsten Siege, glaube ich, sind oder auch mit die schlimmsten Niederlagen, wenn man nachts ins Bett geht und sieht, okay, man hat irgendwie knapp mit 0,4 Punkten oder so gewonnen und wacht auf und auf einmal steht da, man hat mit 0,1 Punkten verloren, dann war es wahrscheinlich so, dass irgendwelche Statistiken in Sleeper noch nicht richtig waren, beziehungsweise in der Datenbank, auf die zugreifen, dann noch aktualisiert wurden. Zum Beispiel wurde dann vielleicht dem einen Spieler statt 4 Receptions noch eine 5. gegeben und schon kriegt er 0,5 Punkte mehr. Und die werden dann natürlich auch in dem Matchup aktualisiert. Und wenn es doof läuft, machen halt genau diese 0,5 Punkte, weil wir ja Half-PPA spielen, dann eben den Unterschied, ob Sieg oder Niederlage. Also meistens ist es tatsächlich so, dass man das gar nicht mitkriegt, dass irgendwelche Stat-Corrections vorkommen, weil es meistens einfach auch nicht so knapp ist. Aber wenn man mal einmal die Erfahrung gemacht hat und deswegen verloren hat, achtet man da immer mal mehr drauf. Und man kann die sich auf Sleeper auch im Nachhinein anzeigen lassen. Gibt's einen Reiter mit Stat Corrections. Und dann ist das alles auch relativ transparent, auch wenn es natürlich extrem bitter ist jetzt hier für den Pink Panther.
Genau, jetzt kommt das Statement von Lukas. Er saß leider noch in der Konferenz. Eigentlich wollte er mir auch eine Sprachnachricht schicken, die ich hier einschneiden wollte. Aber so muss es so gehen, dass ich es vorlese. Er hat geschrieben, es war so, dass ich mein Matchup am Wochenende nach der ersten Berechnung mit 0,6 Punkten verloren hatte. Wir haben dann schon ein wenig gefrotzelt in der Gruppe und ich habe das Ganze noch direkt am Dienstagmorgen mit Piep, dich Fantasy, kommentiert. Heute Morgen kam dann die Stat Correction und ich habe durch einen Forced Fumble noch einen Punkt bekommen und das Duell noch gewonnen. Also das ist genau so ein Beispiel, wenn der dann dem falschen Spieler unter Umständen zugeordnet wurde oder so, dann wird das dann korrigiert und so kann man dann halt nachträglich auch noch Punkte bekommen. Ja, sehr bitter für The Pink Panther. Aber wie du schon gesagt hast, man kann es in der Liga nachlesen. Also es ist jetzt nichts, was hier mysteriös durch den Kommi entschieden wurde, sondern es ist ganz normal über die Sleeper-Plattform und deren Datenbanken entschieden worden.
Genau.
Aber wie sage ich immer so schön, das gleicht sich in einer Saison meistens irgendwie wieder aus. Also The Pink Panther nicht nachgeben und... du musst dafür sorgen, dass der gute Lukas nicht in die Bundesliga aufsteigt, weil dann haben wir hier ein ganz schönes Problem in unserem Kommi-Team. Er ist eh schon der Beste in der Bundesliga und da muss man sich noch mehr Sachen anhören. Das darf nicht passieren, dass er aufsteigt.
Ich mache mir da keine großen Gedanken. Ich glaube nicht, dass der das schafft.
Uns hat noch einer auf Twitter erreicht, und zwar der @fruby89. Der hat einmal eine kleine Story geschickt und auch noch eine Frage gestellt. Ich würde sagen, wir fangen mit der Story an. Und er schreibt, ansonsten, na okay, er hat die Story hinterhergeschoben, deswegen muss ich anders anfangen. Ich habe vor dem zweiten Spieltag Gronkowski zum Nulltarif bekommen. Mein erster Gedanke, wie kriegt man ihn zum Nulltarif? Aber das klärt sich gleich noch auf. Obwohl mehrere Liga-Kollegen ihn ebenfalls wollten. Da kam mir meine Draft-Position zugute. Natürlich direkt spielen lassen und bam. Also, willst du es erklären oder soll ich kurz erklären, wie das jetzt zustande
kommt? Mach du ruhig.
Also, Der Waiver-Claim war eindeutig Rob Gronkowski für irgendeinen anderen Spieler oder hatte einen freien Roster-Spot für $0. So, jetzt hat anscheinend der ein oder andere in der Liga auch gedacht, den kriege ich auch für $0, hat dasselbe geboten. Und dann kommt wiederum eine Waiver-Priority, heißt das, zu tragen. Und das ist in dem Fall nach dem Draft erstmal die umgekehrte Reihenfolge. Beziehungsweise dann, wenn noch andere Waiver danach durchliefen, der den letzten Waiver-Claim bekommen hat, ist der letzte in der Waiver-Reihenfolge. Puh, das ist schwierig manchmal, aber genau. Also immer der den letzten Waiver-Claim hat, ist der, wenn es einen Unentschieden gibt, der als letztes den nächsten Waiver bekommen würde. Und er hatte anscheinend, war er da ganz oben in der Liste, bei einem Unentschieden war er der den nächsten Claim bekommt, und das war in dem Fall Rob Gronkowski. Ich hoffe, das war irgendwie verständlich. Ansonsten, wir müssen ja also das steht auch noch an, unser Rookie-Guide, den haben wir nicht vergessen. Wir werden noch eine In-Season-Rookie-Guide-Folge machen mit Trades und Waivers, und da wird das dann auf jeden Fall auch nochmal behandelt.
Ja.
Hast du was zu ergänzen?
Apropos, nee, mein Handy piept nur gerade die ganze Zeit, weil wir 18.05 Uhr haben und da ungefähr 20 Waiver die ganze Zeit jetzt gerade durchlaufen. Deswegen habe ich gerade gespannt auf mein Handy geguckt.
Gut, jetzt müssen wir kurzfristig entscheiden. Also die Waivers, die ja heute durchlaufen, wären ja dann eigentlich im Recap von nächste Woche dran. Willst du kurz darauf eingehen, wer es in deiner Liga
weggeht? Ich würde dann bei der Liga, über die ich gleich noch rede, da vielleicht dann drauf eingehen.
Alles klar. Ansonsten alle Infos zu den Waiver-Claims am Mittwoch, dem 22.09. bekommt ihr genau fast zur selben Zeit in der nächsten Woche. Gut, seine Frage, die er noch gestellt hat, ist: Wird das noch was mit CEH? Da darfst du anfangen. Ich glaube, da sind wir unterschiedlicher Meinung, würde ich fast sagen.
Das kann schon sein. Also ich bin von der letzten Saison noch ein bisschen enttäuscht von CEH. Da hatte ich ihn, glaube ich, sogar an 1.4 genommen in der Dance Talk Bundesliga und war echt richtig hyped auf ihn und dann ein bisschen enttäuscht, obwohl er hat nicht so richtig enttäuscht. Also er war trotzdem ein Running Back, den man solide aufstellen konnte auf seiner Position jede Woche. Aber man hat einfach viel mehr erwartet. Aber jetzt, dieses Jahr, irgendwie kommt nichts von ihm. Also man erwartet halt eigentlich, dass er im Receiving Game eingesetzt wird, passiert überhaupt nicht. Dann kriegt er zwar seine 10, 15, manchmal auch ein bisschen mehr Carries, aber das, was er damit macht, sieht alles auch auf dem Feld nicht besonders gut aus. Und was mich jetzt noch extrem gefrustet hat, war, dass ein Daryl Williams dann auch noch die Goal-Line-Opportunity kriegt und ihm dann mit einer grandiosen Statline von 3 Carries und minus 2 Yards für einen Touchdown diesen Touchdown eben klaut. Und dann fehlt für mich halt irgendwie jegliches Upside bei dem Typen. Und was das jetzt für eine Auswirkung hat, dass er da im letzten Spielzug den entscheidenden Fumble macht und das noch zur Niederlage führt, wird vielleicht auch abzuwarten sein. Ob er da jetzt immer noch das gesamte Vertrauen genießt oder ob da vielleicht auch noch die Anteile der Carries vielleicht ein bisschen mehr aufgeteilt werden in Richtung Daryl Williams.
Ja, ich habe...
Also alles in allem, ich bin da jetzt nicht... Also ich will auch nicht zu negativ sein. Also man droppt einen CEH jetzt auf keinen Fall. Wenn ich den jetzt in einem Kader habe, und ich habe ihn in relativ vielen Kadern, zwar vor allen Dingen in Dynasty, aber auch im Redraft, dann behält man ihn und wartet auf bessere Zeiten. Also man muss da einfach hoffen. Also jetzt da irgendwie rauszukommen aus CEH oder ihn gar zu wavern oder ihn jetzt vielleicht auf dem tiefsten Punkt so ein bisschen zu verkaufen, halte ich für keine gute Idee.
Ja, ein großer Gruß an alle, die mit mir in Ligen spielen. Wenn ihr ihn habt, könnt ihr mir ihn gerne anbieten. Ich sehe das nämlich als grandiosen Buy-Low-Kandidaten. Aber wenn man ihn natürlich selber hat, auf jeden Fall behalten. Also, außer ihr spielt mit mir in der Liga, dann verkauft ihn. So, ich habe noch mal kurz rausgeschrieben. Er hat jetzt in 2 Spielen 27 Carries für 89 Yards und 3 Receptions bei 3 Targets für 29 Yards bekommen. Und dazu halt noch ein Fumble, was natürlich seine Statistik noch mal nach unten...
3 Targets in 2 Spielen ist halt echt traurig, ne?
Aber was mich wirklich mutig stimmt und ist einfach, dass da sonst niemand rumläuft. Klar, du hast recht mit dieser mit der Touchdown-Opportunity da, die Daryl Williams hatte. Das ist scheiße. Oh. Darf man das überhaupt sagen? Ist schlecht. Aber ansonsten ist da niemand, der großartig Carries oder Receptions im Backfield hat. Also da wird schon noch was kommen. Also ich bin da echt sehr optimistisch. Der wird nicht jede Woche unter der 10-Punkte-Marke landen oder sogar unter der 5-Punkte-Marke. Da bin ich mir ziemlich sicher.
Nein, also ich würde ihn auch noch weiterhin jede Woche zumindest auf Flex irgendwie aufstellen, aber wenn ich ihn gedraftet habe, habe ich mir schon erwartet, dass es
na
trotzdem
klar,
noch
du hast ihn ja wahrscheinlich
mindestens auch mal ein Running Back 2 ist, ja, mit irgendwie dem Upside, dass ich ihn auch als Running Back 1 durchaus aufstellen kann.
Vollkommen
ja, wann haben wir ihn gedraftet? Wahrscheinlich Mitte, Ende Runde 2 ging er meistens so.
Ja.
Also da erwarte ich mir von so einem Spieler also durchaus mehr.
Aber ich habe ihn auch tatsächlich in keinen einzigen Kader, weil ich da andere Spieler auch im Draft schon vor ihm hatte. Also da hätte ich mit der Ende Runde 2 eher einen Chris Carson geholt oder sonst jemanden. Und meine Evaluation vor dem Draft scheint mir da erstmal recht zu geben. Trotzdem glaube ich, dass er immer noch underperformt und noch besser wird. Wo wir gerade so viel Fantasy-Tipps geben, vielleicht müssen wir doch nochmal, wie wir jede Woche ja eigentlich sagen, wir sind absolut keine Experten, wir sind, wir geben unsere Meinung preis, bitte hängt uns nicht auf, wenn da irgendwas falsch ist, wenn ihr auf uns hört. Wir verweisen immer wieder gerne an andere Podcasts. Mein Lieblings-Fantasy-Podcast ist immer noch Upside Fantasy, ich weiß nicht, ob es bei dir anders ist.
Aber nee, es gibt, da läuft alles zusammen.
Genau, aber es gibt natürlich, guckt einfach bei eurem Podcaster des Vertrauens, da gibt es genug andere Podcasts, wo ihr bestimmt fundiertere Meinungen bekommt als unsere. Wenn euch unsere aber interessieren, dann schickt uns gerne weiter Fragen. Uns macht es Spaß, darüber zu reden, auch wenn es vielleicht nicht immer so richtig abläuft oder gut abläuft. Gut, dann haben wir noch eine letzte Frage zur Story von vom Discord-Channel, der Gobo7793. Er schreibt, ich habe mit rund 35 Punkten Vorsprung vor dem Monday Night Football Game dank Aaron Jones doch noch verloren. Ich bin da bestimmt nicht der Einzige. Das kam leider ein bisschen zu spät. Ich konnte da nicht nochmal nachfragen wie damals bei Derrick Henry. Er hat auch noch geschrieben, in einer anderen Liga hatte er 50 Punkte Rückstand und hat ihn auch wohl noch gehabt. Also es ist manchmal, einmal hat man ein gutes
Matchup. Aber da hat es ihm dann genau nicht gereicht. Er hat
ja genau
40 Punkte, glaube ich, geholt. Also richtig bitter dann an der Stelle.
Da wir es nicht mehr geschafft hatten, in die Liga reinzugucken, habe ich den Sebastian gefragt. Der ist nämlich dein Conference-Commish und der hat dir eine schöne Sprachnachricht noch gesendet. Viel Spaß dabei.
Ja, sowas ist natürlich einfach schon extrem bitter. Ich habe selber mitverfolgt, das Duell, als in meiner Liga stattgefunden hat. Und ja, niemand hat erwartet, dass Aaron Jones so viele Punkte macht. Auch 4 Touchdowns ist absolut nicht üblich. Das hat er bisher in seiner Karriere auch nur einmal geschafft, nämlich 2019. Und danach ist ihm das auch bisher nicht wieder gelungen. Das war einfach ein absolutes Ausnahmespiel und solche Sachen passieren. Mir helfen immer zwei Sachen, wenn ich solche Storys höre oder wenn mir selber sowas passiert. Zum einen, was hat der Gegner? Hätten andere Spieler das, hatte man mit anderen Spielern da Glück? Und so war es halt bei ihm. Er hatte Sanders, der Kicker, der 0 Punkte gemacht hat und Corey Davis, der nur 1,8 Punkte gemacht hat. Die hätten in normalen Umständen auch mehr Punkte gemacht. So hat man da ein bisschen Glück gehabt, mit Aaron Jones halt Pech, so ist es dann. Und das andere, was mir immer hilft, ist, hätte ich selber was besser machen können, hätte ich eine bessere Aufstellung wählen können. Und da ist es halt so, er hat jetzt nur Cooper, der nicht performt hat in seiner Startaufstellung und Ruggs auf der Bank, das hätte zum Sieg verholfen. Aber im Normalfall hätte ich das vorher vor dem Spiel nicht aufgestellt oder vor dem Wochenende nicht so aufgestellt. Weil, ja, also in 10 von 10 Fällen hätte ich gesagt, die Startaufstellung passt genauso und hätte ich genauso gewählt. Und ich finde, dann kann man sich nichts vorwerfen. Und das halt mal was, so ein krasses Spiel passiert, ist halt doof. Aber vielleicht hilft es einem auch mal. Ja, das zum Beispiel jetzt in einer Liga doch noch gewonnen. Das ist halt manchmal mal so, mal so. Ich finde, das macht auch Fantasy aus, dass es eigentlich nie vorbei ist, dass man nie gewonnen hat, bis nicht das letzte Spiel vorbei ist, sondern dass es immer weitergeht oder immer, dass man immer noch Chancen hat. Das finde ich eigentlich, macht es einfach irgendwie ein bisschen aus.
Okay, jetzt sind wir mit den Storys fertig, Fragen abgehandelt und jetzt kommt das erste Mal unsere neue Rubrik. Wie läuft es eigentlich in der? Naja, keine große Überraschung. Dieses Mal haben wir uns die Bundesliga ausgesucht und ich habe es schon angekündigt, du hast dir ein bisschen Mühe gemacht und hast immer die ersten zwei Wochen Revue passieren lassen. Bitte berichte doch mal, was da so abgegangen ist.
Genau, ich habe es mir das Ganze mal angeguckt. Es sind ja jetzt erst 2 Spieltage rum, das heißt, so richtig große Tendenzen gibt es noch nicht. Trotz allem gibt es 3 Teams, die mit 2 Siegen gestartet sind. Das ist einmal der @NoopHero mit 278 erzielten Punkten, auch mit Abstand die meisten Punkte in der Liga. Könnt ihr ja mal vielleicht bei euch in euren Ligen gucken, ob ihr da auf einem ähnlichen Niveau seid. Ansonsten war noch auch mit 2-0 gestartet der Elmo 1606. Und natürlich, wie könnte es anders sein, unser Vorjahressieger Wolmeran, auch mit 2-0 gestartet. Ich habe mir sein Team mal angeguckt und ehrlicherweise weiß ich nicht, warum dieses Team 2-0 gestartet ist. Also ich, ohne es jetzt schlecht machen zu wollen, ich persönlich finde ich dieses Team nicht mega gut. Aber ich habe auch keine Ahnung, Wolmeran ist unser Vorjahressieger. Er steht schon wieder 2-0, also wer bin ich, das irgendwie zu beurteilen.
Aber der Noob Hero, ich habe gerade mal schnell auf der Homepage nachgeguckt, ist sogar in der Hand für die Champions League Quali auf Platz 39, also in der Bundesliga, wo so eine große Konkurrenz eigentlich sein sollte, da noch so viele Punkte abzusahnen pro Woche. Also bis jetzt läuft es sehr gut. Mal gucken, wie es weiterläuft. Entschuldigung, darfst weitermachen. Ja.
Genau, worauf ich mich bei Wolmeran vielleicht noch eher beziehe, ist einfach die Running Back Gruppe, wenn ich mir die angucke bei Wolmeran. Er hat genau 3 Running Backs in seinem Kader. Das sind Joe Mixon, Miles Gaskin und Tony Pollard. Und das wäre mir einfach zu dünn. Das heißt, ich würde vielleicht mal versuchen, Pat Raid mit einem deiner geilen Wide Receiver vielleicht noch ein bisschen tiefer auf Running Back zu bekommen.
Willst du jetzt unseren Bundesliga-Sieger Tipps geben? Habe ich das gerade richtig gehört?
Ja, ob er den Tipp annimmt, ist ja was anderes. Also ich habe es ja schon gesagt, als Vorjahressieger musst du vermutlich keine Tipps annehmen. Du machst das schon. Aber das wäre jetzt meine Herangehensweise, wäre da jetzt mal versuchen, einen Running Back zu bekommen. Die andere Seite gibt es natürlich auch. Neben den 3 Leuten, die 2-0 gestartet sind, gibt es auch 3 Leute, die 0-2 gestartet sind. Das sind einmal der Ed Slutko Drees, der Deninho und der Owen 23. Und zwar habe ich jetzt mal mit dir ein Spielchen vor, Dominik. Ich habe mir einmal die Mannschaft von unserem Noob Hero, also dem, der in der Champions League, in dem Hand auf die Champions League Quali ist, und dem Owen 23 aufgeschrieben. Die beiden unterscheiden jetzt nach 2 Spieltagen schon fast 100 Punkte. Und der eine steht auf Platz 1 mit 2-0, der andere auf Platz 12 mit 0-2. Und ich werde dir jetzt nach und nach mal die verschiedenen Positionen vorlesen. Und dann kannst du ja mal sagen, wen du lieber hättest auf welcher Position. Und ich schreibe mir das nebenbei mal auf und dann gucken wir mal, wie du die Kader miteinander vergleichen würdest.
Man kann sich wieder nur blamieren. Okay.
Ja, du weißt doch, wie das in der Schule ist. Als Lehrer gibt man die Arbeit doch liebend gerne immer ab.
Das stimmt. Hau rein.
So, also, auf Quarterback. Wir hätten einmal zur Auswahl Russell Wilson und Matthew Stafford. Wen hättest du lieber?
Boah, ich glaube, die sind, wenn jetzt in meinem Post-Draft-Rankings, ziemlich nah beieinander, muss ich sagen.
Okay, dann machen wir das Ganze anders. Wir machen entweder, du kannst dich nicht entscheiden, ist auch eine Möglichkeit. Also okay. Ich schreibe mir jetzt eine 1, eine 0 und eine 2 auf, quasi für Heimsieg, Auswärtssieg und Unentschieden.
Ja, dann mach da eine 0 tatsächlich.
Da eine 0, alles klar. Dann auf der ersten Running Back Position hätten wir Derrick Henry und Jonathan Taylor.
Da muss ich Derrick Henry sagen.
Derrick Henry.
Der jetzt sogar plötzlich Bälle fangen kann und was weiß ich. Also es ist einfach.
Ja, wenn schön. Der jetzt noch zum Receiving Back mutiert, dann Gnade uns Gott.
Ja.
So, auf Running Back 2 haben wir Tyson Williams und Najee Harris.
Najee Harris, Season Long.
Ja, auf der Right Receiver 1 Position Adam Thielen und Amari Cooper.
Da nehme ich eine 0.
Auf der Wide Receiver 2 Position DK Metcalf und Devonta Smith.
Da gehe ich mit der etwas mehr Erfahrung mit DK Metcalf.
Ja, auf Tight End George Kittle und Gronk. Das hatten wir witzigerweise heute schon einmal.
Kittle und Gronk war das? Ja, Kittle. Mhm. Würde ich ja sofort trainen, hatte ich ja schon gesagt.
Ja. Und auf der Flex Mike Williams und James Robinson.
Boah, da bin ich bei Mike Williams.
Alles klar. So, dann habe ich noch einmal, also ich lasse jetzt mal Kicker und Defense außen vor.
Nein, okay.
Es ist wichtig, aber...
Aber haben die, meine Meinung streamen nach, die beiden die Position? Das würde mich interessieren.
Ich gucke es für dich jetzt noch mal kurz nach. Also wir hätten jetzt einmal auf Kicker Harrison Butker gegen Matt Gay, also den Rams-Kicker.
Ja. Ja, okay, das sind für mich 2 Streamer. Also habe ich jetzt...
Genau, und auf Defense haben wir jetzt auf jeden Fall den Owen, der da streamt, der sich gerade die Raiders erwavert hat.
Gutes Matchup, ja.
Genau, und der Noob Hero spielt mit den Bills, also vermutlich eher mit keiner
Streaming. Aber jetzt für Woche 3 wäre ich da fast eher bei den Raiders gegen die Dolphins, finde ich ein super Matchup.
Genau, ich hätte jetzt noch einmal die nennenswerten Bankspieler rausgeschrieben. Da hätten wir auf der einen Seite Kenyan Drake, Marvin Jones und Sterling Shepard. Mhm. Und auf der anderen Seite den Playoff Lenny, Kenny Golladay, Jalen Waddle und Brandon Ayuk.
Boah. Also auf der einen Seite stört mich Drake, aber ich finde die anderen beiden so stark, dass ich die trotzdem nehme, die Seite, die erste.
Okay. Dann haben wir es jetzt tatsächlich hingekriegt, dass ich hier fünfmal eine 1 stehen habe, einmal eine 2 und zweimal eine 0. Das heißt, du bist schon tatsächlich eher auf der Seite von Noob Hero, von unserem 2-0 Starter. Aber ich glaube, man hat rausgehört bei dir, bei deinen Kommentaren, dass du dir meistens schwer getan hast.
Ja.
Das heißt, wir haben da keine große Diskrepanz zwischen den Kadern und es ist jetzt nicht irgendwie gesagt, nach diesen ersten zwei Wochen, dass das unbedingt so bleiben muss, dass Owen am Ende vielleicht nicht sogar vor Noob Hero landen könnte.
Übrigens, Gruß an Owen, mein Falcons-Leitgenosse. Wir sind oft in Kontakt, wenn es gerade um Drafts und solche Sachen geht. Genau, wir hatten ja den Live-Draft mit Christoph und Adrian, die den kommentiert hatten. Und da hatte ich auch schon im YouTube-Channel gesagt, da nach dem Draft fand ich Owens Team eigentlich unter den Top 3. Ja,
ich finde es auch immer noch echt gut.
Also genau, aber ich glaube, Owen ist auch erfahren genug, dass der jetzt nicht nach zwei Wochen direkt sein ganzes Team hinschmeißt und alles umkrempelt. Also ich glaube, der vertraut da auch seinen Spielern, ja. Und das wird schon noch werden.
Ja, aber auch bei Noob Hero sieht man, dass da auch nicht alles glatt gelaufen ist. Also ich habe nochmal reingeguckt, er hatte, wenn ich mich jetzt nicht ganz vertue, Gus Edwards noch gedraftet. Den hatte dann auf dem Waiver mit Tyson Williams ersetzt. Aber seine Running Back Gruppe besteht jetzt aus Derrick Henry, Tyson Williams und Kenyan Drake.
Na, wenn Derrick Henry weiterhin so abliefert, dass er für zwei Running Backs punktet, ist, geht das wahrscheinlich in Ordnung. Ne? Aber das ist auf Messerschneide.
Es ist auf Messerschneide. Genau. Also es ist auch eine Derrick Henry-Verletzung davon entfernt, dass da vermutlich gar nichts mehr geht. Deswegen, nach zwei Wochen nicht verzagen, ist alles noch möglich, egal ob ihr 0-2 oder 2-0 gegangen seid. Ansonsten habe ich mir nochmal angeguckt, was es für Waiver in der Liga letzte Woche gab. Da waren es auch Elijah Mitchell, der dafür das meiste wegging. Aber wenn wir jetzt einen Schnitt von über 40, glaube ich, ausgerechnet hatten, ging er in der Bundesliga tatsächlich nur für $27 zu Elmo, zu einem 2-0-Starter, der ihn jetzt auch, glaube ich, direkt aufgestellt hatte. Und was auch ganz interessant war, Rob Gronkowski, den ich gerade vorgelesen hatte, der bei Owen im der Starting, was haben wir denn? Wir haben eine Starting 9, in der Starting 9 stand. Der wurde gewavert für $8. Und das finde ich auf jeden Fall, um da unten rauszukommen, einen richtig guten Waiver-Pick. Und eben gerade, wo ich nochmal in die Liga bin, habe ich auch gesehen, er hat ihn vor 40 Minuten auf den Trade-Block gepackt. Das heißt, er würde es eventuell so machen, als ob er dir zugehört hat. Er versucht ihn jetzt vielleicht hoch zu verkaufen und dann weiterhin Tight Ends zu streamen. Zu den Waivern jetzt ganz spontan reingekommen. Vor 7 Minuten ist hier der Waiver durchgelaufen in der Bundesliga. Die Top-Waiver-Pickups waren hier KJ Osborne für $10, Cordarrelle Patterson für $10, beide zum Elb 11. Und der Woimeran hat sich noch Quintus Cephas geholt für unseren deutschen Amon-Ra St. Brown. Also er hat einmal den Detroit-Receiver ausgetauscht. Ich glaube, es ist wird schon so sein, jetzt in der nächsten Woche, dass es nicht so ein klares Waiver-Wire-Target gab wie Elijah Mitchell, ja. Sondern dass wir eher eine größere Breite an der Spitze sehen werden. Aber dazu ja, wie gesagt, mehr in der nächsten Woche.
Super, bist du fertig mit deiner Bundesliga?
Ich bin soweit fertig mit der Bundesliga, genau.
Perfekt. Genau.
Wobei, stopp, eins habe ich noch. Ich habe den Trade vergessen. Bis jetzt gab es einen Trade in der Bundesliga. Und der war...
Ja, ich habe schon gehört, der war Weltklasse.
Kaum an Blockbuster zu überbieten. Der Sven hat Devin Singletary, den Running Back der Buffalo Bills, zu De Nino getradet und hat dafür als Return bekommen, sage und schreibe, $25 Fab.
Also,
was sagst du zu diesem Trade?
Ich bin sprachlos. Also tatsächlich wäre auf dem Waiver gewesen, wo man ja mit Fab-Dollar sonst bietet, hätte er viel mehr ausgeben müssen als 25, da bin ich mir ziemlich sicher. Von daher habe ich da einen klaren Gewinner bei dem Trade. aber
ja, das dachte ich zunächst auch. Andererseits habe ich mir dann mal den Kader von Sven angeguckt. Und wenn ich mir den Kader angeguckt habe, habe ich festgestellt, dass Singletary sein Running Back Nummer 5 war. Und von daher kann ich durchaus nachvollziehen, warum er den dann vielleicht auch etwas unter dem Preis weggibt, weil er hat in seinem Kader danach noch stehen Aaron Jones, Miles Sanders, DeAndre Swift und Kareem Hunt. Das heißt, bis er Singletary irgendwann mal hätte spielen lassen, weil wir ja maximal 3 Running Backs aufstellen können, hätten sich erstmal 2 verletzen müssen. Von daher kann ich schon nachvollziehen, warum er ihn abgibt. Auch wenn sich das erstmal komisch anhört, dass man Ja, auch wenn es jetzt ein geteiltes Backfield wieder ist, weil Zach Moss ja plötzlich wieder aus der Versenkung aufgetaucht ist und Touchdowns erläuft, denke ich, hätte man an sich schon mehr noch rausholen können. Aber, ja, aber ich
wir glaub, kennen die Jungs aus der Bundesliga auch schon, die machen auch einfach mal Trades des Tradens willen. Also ich weiß nicht, ob das in dem Fall jetzt auch der Fall war, aber ja, es ist, also da kann man keinen richtigen Gewinner und Verlierer sagen. Ich glaube, ja, ich glaube, jetzt wird genug gesagt drüber, über den Trade.
Genug gesagt, genau.
Ja. So, wir sind schon wieder ein bisschen weiter fortgeschritten. Irgendwie, man schafft nie seine Zeitplanung. Aber unseren letzten Punkt wollen wir natürlich nicht vergessen lassen. Und zwar sind das...
War das gerade eigentlich nochmal eine Referenz auf die Schule? Mit man schafft nie seine Zeitplanung?
Ja, nee, das, das kriege ich tatsächlich ganz gut hin.
Ah, da hast du mir was voraus.
Ja, man kennt ja irgendwann seine Pappenheimer, sagt man so, so. Und dann plant man dann doch, gerade in dem Bezirk, wo ich bin, eher ein bisschen weniger ein. Und zur Not, und zur Not spielt man dann doch nochmal was am Ende oder sowas. Aber... ich weiß nicht, ob Kollegen hier zuhören oder die Schulleitung, vielleicht sollte man hier nicht so viel davon beitreten. Ja, worauf
man überleiten plant, man plant natürlich immer nur viel zu viel und nie zu wenig.
Doch. Ja, genau. Es ist ja schon mal gut, wenn man überhaupt plant, das könnte man auch.
Nein, ja, und nicht die gute alte Türschwellenpädagogik macht.
Ja, schön einfach Film rein und 40 Minuten oder 45 Minuten. Schön Fantasy
sind ja, es sind ja bald wieder Ferien. Naja, gut, machen wir einen Cut, wir reden uns nur noch um Kopf und Kragen.
Ja, vielleicht machen wir aber wirklich einen Cut, das überlege ich mir noch. Okay, so, jetzt der dritte Versuch zu überleiten. Wir wollen uns den Tipp der Woche angucken, und zwar nicht nur von dieser Woche, wo du auch gleich deinen ersten Auftritt hast, sondern auch von letzter Woche, damit fange ich an. Sebastian und ich haben uns richtig mit Ruhm bekleckert. Wir haben letzte Woche beide uns ein Spiel ausgesucht, unabhängig voneinander. Es waren die Texans gegen die... jetzt hilf mir kurz. Gegen wen haben sie denn gespielt?
Gegen die Browns. Gegen die Broncos. Ja. Nee,
oder? Browns.
Gegen die Browns. Gegen die Browns,
genau, stimmt. Gegen die Browns. Ja. Sebastian hatte ja, die Prognose, die Prediction abgegeben. 200 Rushing Yards von den Browns. Am Ende waren es 156 Yards. Aber ich glaube, die waren auch relativ schnell erreicht. Und irgendwann sind sie einfach nicht mehr gelaufen. Und ich habe gesagt, dass die Texans... dass das in der Woche 1 ein bisschen zu stark war, was sie da abgeliefert hatten, und dass sie gegen die Browns, wo ich die Defense wirklich gut gesehen hatte, 15 Punkte oder weniger machen. Hat leider auch nicht geklappt. Sie haben am Ende 21 Punkte gemacht. Ja,
und daran glaube ich, wann hatten sie die ersten zwei Touchdowns? War das noch
im ersten Viertel? Ja, das war relativ schnell. Da habe ich auch direkt eine Nachricht von Sebastian bekommen. Wir sind ja richtige Experten oder sowas, hat er geschrieben. Aber da war er noch frohen Mutes und hat gesagt, oh, es sind schon über 100 Jahre, das könnte was werden mit meiner Prediction. Aber leider haben wir beide daneben gelegen. Diese Woche wird das natürlich nicht passieren, Peter. Wir schaffen das natürlich und werden beide unsere Prediction vollends ausschöpfen und die ersten Punkte für uns reinholen. Willst du anfangen?
Ich würde dich anfangen lassen. Ich kann mich nämlich immer noch nicht entscheiden, welche meiner zwei Sachen, die ich aufgeschrieben habe, ich hier wirklich
alles klar
nennen will.
Ich glaube, meine ist diesmal noch bolder als letzte Woche. Ich bin mal gespannt, was du sagst. Ich habe mir wirklich mal das Spiel Giants gegen Falcons rausgesucht und sage, nach zwei desolaten Auftritten, ja, desolat auch nicht, zwei Auftritten, die in denen der Spieler doch ein bisschen underperformt hat, nämlich Saquon Barkley, dass er dieses Wochenende gesund zurückkommen wird. Ich hoffe, dass es so ist, weil nur dann wird es auch klappen, was ich jetzt vorher sage. Ich sage, er macht über 100 Yards und einen Touchdown Minimum. Ist es bold gegen die Falcons? Nee, ne? Mit zwei Touchdowns wäre es wahrscheinlich bold. Aber nach den ersten Auftritten von Saquon Barkley wäre es halt echt schon mal wieder ein Statement, sagen wir es mal so.
Ich finde, den kann man so stehen lassen.
Gut.
Ich finde es auch, einen guten Tipp. Also ich meine, Saquon Barkley jetzt mit der längeren Pause, seit dem Thursday Night Game. Also von daher, vielleicht hat er sein Knie jetzt im Griff. Und
muss ja auch mal einen Punkt hier reinholen. Ne?
Muss ja auch mal einen Punkt hier reinholen.
Am Ende macht er 30 Yards und hat sich wieder verletzt oder so. Oh, ich hoffe es nicht. Übrigens noch so ein Spieler, wenn ihr den habt und loswerden wollt, könnt ihr mir gerne schreiben. Genauso wie vorhin bei wem war es? Ah, schon wieder vergessen.
CEH war es, glaube ich.
Genau, CEH. Ich hab anscheinend Running Back Need
irgendwo. So, bitte. Du gibst auch dafür vielleicht gerne Nyheim Heinz ab.
Ja, das würde ich machen.
Ja, Dominik, hättest du lieber gerne eine Prediction für die Raiders gegen die Dolphins oder für die Browns gegen die Bears?
Ah, da wir letzte Woche schon die Browns hatten, nimm mal die Raiders gegen die Dolphins.
Dann nehme ich die Raiders gegen die Dolphins. Okay, vorhin kam die Nachricht, dass Tua Tagovailoa sich, glaube ich, eine Rippe gebrochen hat und jetzt Week-to-Week ist, aber auf jeden Fall erstmal jetzt am Wochenende das Spiel nicht spielen wird. Das heißt, wir werden die grandiose Show von Jacoby Brissett sehen. Und zwar wäre meine Prediction, ist, dass die Dolphins mit Jacoby Brissett gegen die Raiders gewinnen.
Okay, deins ist eindeutig bolder als meins. Ja, was soll ich dazu sagen?
Es ist eine reine Gefühlssache.
Ich habe ja auch nur die Red Zone geguckt.
Der sah nicht gut aus.
Aber er sah nicht gut aus. Nein, das, was man gesehen hat, sah er wirklich nicht gut aus. Aber jetzt hat er natürlich auch eine Woche, wo er mit den Startern trainiert und was weiß ich. Vielleicht haben sie einfach ein gutes Playbook dann auch für ihn, was er umsetzen kann. Ich weiß es nicht. Also Jacoby Brissett und Mills sind so die beiden Quarterbacks, auf die ich sehr genau achten werde jetzt am Wochenende. Ja, aber das ist auf jeden Fall, also wenn du damit einen Punkt holst, hast du es dir verdient, bin ich der Meinung.
Es ist auf jeden Fall bold und ich sag mal so, ich mache meine Prediction jetzt auch nicht unbedingt an der Stärke von Jacoby Brissett und den Dolphins fest, sondern eher so an meinen Erfahrungen auch vom letzten Jahr mit den Raiders. Also immer wenn man vom Gefühl her wirklich das Gefühl hatte, die Raiders sind jetzt da, ich glaube letztes Jahr, als sie die Chiefs geschlagen haben, dachte man, alles klar, die haben sich gefunden, die gehen jetzt richtig ab. Also ich meine, jetzt in den ersten zwei Spielen, Derek Carr sieht richtig gut aus.
Aber die Chiefs schlagen sie jedes Mal einmal im Jahr, oder?
Also ja.
Eins von den danach, beiden Spielen gewinnen sie irgendwie.
Danach verlieren sie gegen die Texans oder so. Und in dem Fall bin ich der Meinung, alle denken, die Raiders sind the real deal. Derek Carr the real deal. Und alle denken, sie gewinnen. Ich glaube, die Dolphins machen das.
Gut, da muss ich dir auch einen Namen mal droppen. Henry Rux, was denkst du?
Also, ich bin ja eher immer noch, wenn ich mich zwischen Henry Rux und Bryan Edwards entscheiden würde, tatsächlich bei Bryan Edwards. Der hat jetzt einfach in den ersten zwei Spielen auch echt unglückliche Calls gehabt von den Schiedsrichtern. Also ich glaube jetzt im zweiten Spiel auch ein Touchdown, der zurückgenommen wurde. Im ersten Spiel glaube ich auch. Und von daher, also ich würde von beiden jetzt keinen mit sehr viel Selbstbewusstsein aufstellen.
Weil also halt beste der beste Receiver ist immer noch Darren Waller. Ja.
Bleiben wir dabei. Waller sieht viel zu viel. Und danach ist es wirklich, könnte man vielleicht sogar noch einen Case für Hunter Renfrow machen, einfach als Slotmaschine, der seine Punkte einfach über die Receptions auch holt. Aber Rux oder Edwards ist wahrscheinlich dann Week to Week irgendwie ein Glücksspiel, wer fängt den langen Touchdown, wenn es einen gibt.
Sehr gut. Wir sind am Ende. Ich bin ganz begeistert. Es hat mega viel Spaß gemacht. Ich will dich aber nicht entlassen, bevor ich noch ein, zwei Sachen sage. Und zwar, es wird jetzt so sein, dass wir jeden Dienstag morgen, also nachdem das Monday Night Football Game vorbei ist, einen Post auf Twitter, im Discord und auf Instagram raushauen werden, wo ihr genau eure Stories und Fragen wieder drunter schreiben könnt. Also ihr könnt euch schon mal drauf verlassen, dass das so Bestand hat. Ich habe heute gemerkt, es wäre ganz gut, gerade wenn ihr Stories habt, dass ihr eure Ligen wirklich dazu schreibt. Dann kann man als Vorbereitung einfach nochmal gut da reingucken und ein bisschen mehr dazu erzählen. Weil wenn ihr schon euch die Mühe macht und hier Teil des Podcasts sein wollt, dann wollen wir dem natürlich auch gerecht werden. Bei Fragen, ja klar, das ist ja meistens ligaübergreifend, dann müsst ihr das jetzt nicht machen. Außer ihr habt Fragen, wie soll ich den oder den aufstellen, dann schreibt ihr halt einfach die Spieler rein und dann ist es auch gut. Genau, nutzt die Funktion. Ihr merkt, wenn ihr was fragt oder erzählt, ihr seid wirklich Teil des Podcasts und ich glaube, das ist eine ganz interessante Sache, dass man auch mal über sein Team dann was zu hören bekommt, auch wenn man vielleicht selber denkt, ach, was erzählen die da eigentlich für einen Quatsch. Aber also ich würde es auf jeden Fall machen. Wenn ich nicht hier auf der Seite sitzen würde, würde ich jede Woche wahrscheinlich irgendwas schreiben, weil ich einfach Peters Meinung hören will.
Du kannst ja mal, falls du irgendwann nicht dabei bist, inkognito ein paar Fragen stellen.
Ja, genau, irgendwie sowas machen wir. Ja, Rafa hat ja letzte Woche auch schon von Upsiders gefragt oder erzählt. Ne? Das ist immer ganz nett. Die Community ist ja auch wirklich so gut und so vernetzt mittlerweile schon. Und auch, weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist, noch gar nicht so groß. Ich meine, wir haben jetzt 2404 Mitspieler, aber irgendwie, man erkennt dann doch immer wieder dieselben Namen. Und wir würden uns freuen, wenn wir von ganz vielen verschiedenen auch Nachrichten bekommen und dass nicht jede Woche dieselben was schreiben, was natürlich trotzdem erwünscht ist. Also bitte werdet nicht müde und kontaktiert uns immer wieder. Wenn ihr auch mal was beantwortet haben wollt und nicht unbedingt im Podcast erwähnt werden wollt, dann schreibt uns einfach persönlich oder so. Wir werden da auch gerne mit Rat und Tat zur Seite stehen. Ja, dann bleibt mir eigentlich nur zu sagen, wo man uns finden kann. Bei Twitter auf @dstfanfubl, auf Insta und jetzt musst du mir helfen, wo sind wir noch? Insta, YouTube,
auf genau. YouTube,
genau. Genau, das habe ich letzte Woche, glaube ich, vergessen, die Folge hochzuladen. Das muss ich dieses Mal dringend machen. Da sind wir einfach so über der DST FanfuBL zu erreichen und natürlich über den Downset Talk Discord-Channel. Hast du noch letzte Worte?
Nö, also ich glaube, wir haben das abschließend relativ ausführlich erläutert diese Woche und können jetzt frohen Mutes die letzten Sonnenstrahlen genießen.
So machen wir das. Vielen Dank, Peter, dass du hier mitgemacht hast. Nächste Woche hat sich, vielleicht kann man das spoilern, noch ein neues Mitglied angekündigt, was an dem Podcast teilnehmen will. Ihr könnt gespannt sein, wer das ist. Wenn die Planung weiterhin so Bestand hat, dann werden wir eine neue Stimme hören. Vielleicht bist du trotzdem zusätzlich dabei. Wir haben gesagt, wir werden auch gerne mal zu dritt aufnehmen. Mal sehen, wie es bei Michael dann auch aussieht.
Ja, wenn wir Mittwoch aufnehmen, dann habe ich ein Problem, da habe ich Elternabend.
Auch eine schöne Angelegenheit. Wir müssen. Vielleicht machen wir noch einen extra Podcast auf. Peter, mal gucken. Auch gerne Feedback, wenn euch sowas nervt oder wenn es gut ist, schreibt es uns ruhig. Wir können das auch gerne weglassen, alles. Also,
wir können das versuchen wegzulassen, ja. Wir erfolgreich sind.
Aber das ist dann auch nicht, das ist nicht geskriptet oder so, das kommt dann halt einfach mal raus.
Also, ich glaube, das hört man relativ deutlich raus, dass das nicht geskriptet ist, Dominik.
Was willst du denn damit sagen? Egal. So, bevor wir uns noch weiter verpeppern, ich wünsche euch einen schönen Tag, Abend, Morgen, je nachdem, wann ihr es hört. Und macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Tschüss.